kurz zum Anfang. Zum Anfang beten. Vater, ich würde dir danken, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du mit dem Geist da bist. Kraftvoll und lebensverändernd und alltäglich. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Am Sonntag fängt die Woche an und dafür wollen wir dir danken. Amen. Also heute fängt der Alltag an. Darum feiern wir den Sonntag, weil das der erste Tag der Woche ist. Okay, jetzt stelle ich auf Hochdeutsch um. Wie vielleicht einige von euch wissen, arbeite ich an der Kantonsschule in Kreuzlingen. Und es gibt Unterrichtssituationen im Labor, die sind immer wieder eine Herausforderung für mich, aber noch viel mehr für die Schüler. Ich habe so einen Erfahrungswert über die letzten 10 Jahre, dass Dinge, Arbeitsschritte, die ich mache, ein Schüler 4-mal so lange hat. Also wenn ich für etwas 10 Minuten habe, hat ein Schüler eine Lektion oder mehr. Schnelle Schüler schaffen es vielleicht in 20 Minuten, eine halbe Stunde, aber der Durchschnittskanti-Schüler braucht 4-mal so lange. Und dabei geht es weniger um das Verstehen, als vielmehr darum, dass sie anscheinend Todesängste durchstehen, einen Apparat einzuschalten, einen Bunsenbrenner anzuzünden. Für sie ist das eine lebensbedrohliche Situation. Dabei stehe ich daneben, schaue ihnen über die Schulter. Manchmal muss ich sogar die Hand führen, um Unfälle zu vermeiden. Es kann wirklich nichts passieren und trotzdem sind sie wie gehemmt. Oder man sagt ihnen, hol doch bitte die Chemikalien oder schalt den Apparat ein. Aber sie machen es nicht. Sie lesen lieber das Skript oder schreiben irgendetwas ins Heft rein oder tun irgendwie beschäftigt. Offensichtlich haben sie Probleme. Und das meiste ist Angst. Angst vor möglichen Gefahren oder Desinteresse in manchen Fällen, Unsicherheit in der Handhabung und viele flüchten dann in das Schreiben. Ich kann mir das nur so erklären, dass Schüler nicht gelernt haben, in ihrer bisherigen Schulkarriere sich selbst zu organisieren, ihre praktische Arbeit, ihre Hände zu organisieren. Viele können das nicht. Es gibt Einzelne, aber der Durchschnittskanti-Schüler kann das nicht. Der hat sich noch nicht gelernt, sich zu organisieren. Aber darum sind sie ja an der Kantonsschule, um das zu lernen. Und es wäre vollkommen falsch von mir, zu erwarten, dass sie es könnten. Dass sie, wenn sie 14 Jahre ins Labor kommen, dass sie die Dinge können. Darum sind sie ja an der Schule, um diese Dinge zu lernen. Für mich, der in einer solchen Situation, Unterrichtssituation steht, ist es wichtig, die Schüler aus ihrer Perspektive zu betrachten. Mein Fach ist nicht das einzige, sie haben noch jenes andere Fächer und sie sind erst hier am Lernen. Ich muss also meine Perspektive auf die Schüler ändern. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich mich selber und die Schüler frustrieren. Ich kann keine Erwartungshaltung haben, dass sie alles schon perfekt können. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie etwas nicht können. Und wer unterrichtet, muss diese Perspektivenwendung vollnehmen, sonst ist er nicht unterrichtsfähig, nicht alltagstauglich für den Unterricht. Und es geht in dieser Predigt um die Perspektiven der Berufung. Wie ich unterrichte, wie ich das Dinge mache, wie ich mit meiner Berufung umgehe. Ich habe eine Berufung zu lehren. Sei es hier in der Predigt, unten bei den Teens im Wavemaker oder an der Kantonsschule oder wo auch immer ich sonst noch unterwegs bin im Gespräch. Irgendwie der Lehrer drückt irgendwo überall durch, kann ich nicht vermeiden. Das ist Teil von meiner Berufung, ist Teil meiner Begabung. Und manchmal muss ich auch etwas zurückbuchstabieren, weil es zu viel des Guten ist. Aber neben der speziellen Berufung hat jeder von uns auch eine allgemeine Berufung. Und die ist in 1. Korinther 1,9 zusammengefasst. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Also sie sind zuallererst sind wir Kinder. Wir sind dazu berufen, mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden zu sein. Und das ist ein Geschenk, dass der beruht auf Gnade und nicht auf etwas, das wir tun, sondern allein darauf, wir sind berufen, wir sind beschenkt, wir sind begnadigt. Wie das ist ein an und für sich schon, wir können aufhören, das ist unsere Grundberufung. Aber es geht eben noch weiter. Neben diesem Geschenk, das wir haben, sind wir auch berufen, Jesus nachzufolgen, Jünger zu sein und Jünger zu machen. Und das ist dann nicht mehr nur Gnade, sondern das ist auch viel unsere eigene Aufgabe, unsere Aufgabe im Alltag, es umzusetzen. Und ich möchte 4 Perspektiven anschauen, die uns helfen, diese Aufgaben wahrzunehmen, Jünger zu sein und Jünger zu machen, Jesus nachzufolgen. Es sind 4 Perspektiven, die der Ewigkeit, die der Gegenwart, die der Identität und die der Freude. Fangen wir mit der Perspektive der Ewigkeit an. Ich habe es in 4 Bibelstellen zusammengefasst. Das sind nicht die einfachsten und leicht verdaulichsten Bibelstellen, aber sie fassen sehr gut zusammen, was es bedeutet, eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Markus 8, 34 bis 35. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und in Hebräer 12, 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnten ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und Matthäus 5, 11 und 12. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Die Berufung beginnt hier und heute. Ist in der Nachfolge und hat das Ziel die Ewigkeit. Wer sein Leben in Sicherheit bringen will und den Lohn der Nachfolge erhalten will, der muss sein Leben verlieren. Nachfolge, Berufung bedeutet, dass wir unser Leben verlieren. Dass wir die Welt und alles, was sie zu bieten hat, als Mist betrachten, so wie es Paulus gesagt hat. Und alles, was Gott betrifft, die Ewigkeit, als Freude, die auf uns wartet im Himmel. Wir können nicht angemessen über Berufung nachdenken und uns befassen, wenn wir nicht die Ewigkeit im Auge halten. Wir müssen auf die Ewigkeit schauen. Was bedeutet es aber im Alltag, sein Leben zu verlieren? Johannes formuliert es so in der Bibelstelle: Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und John Piper hat das noch in einem etwas anders formuliert, aber sagt das Gleiche aus. Das Maß der Sehnsucht nach dem himmlischen Leben ist das Maß an Komfort, das man bereit ist aufzugeben, um es zu bekommen. Wenn uns das himmlische Leben wichtiger ist als das Leben hier auf der Welt, dann sind wir bereit, Komfort aufzugeben. Dann sind wir bereit, unsere Gesundheit, unser Geld aufzugeben. Dann sind wir bereit, dann ist es uns egal, wenn wir verspottet werden. Dann ist es uns egal, wenn uns Gewalt angetan wird. Dann sind wir ein Kind Gottes. Es ist, wenn wir arbeitslos werden, sind wir bereit, arbeitslos zu werden, arm oder obdachlos. Kann ich diese Frage mit Ja beantworten? Und kann ich sagen, dass es mir egal ist, dass meine Gesundheit leidet? Ist die Sehnsucht nach meinem himmlischen Leben so groß, dass ich ohne mit der Wimper zu sagen, alles loslassen kann, was mich hier auf der Erde den Menschen wichtig erscheint? Oder vermeide ich diese Frage? Lese ich über solche Bibelstellen hinweg? Ignoriere ich sie oder ganz schnell weiter? Wer wie ich Mühe mit der Beantwortung dieser Frage hat, dem möchte ich einfach nochmals 1. Korinther 1, 9 in Erinnerung rufen. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Ich muss darauf vertrauen und am Jesus festhalten, dass er mich ans Ziel bringt, dass mein Herz erneuert wird, dass mir diese Welt immer egaler wird, wenn es das Wort gibt, und dass mir der Himmel immer wichtiger wird. Die Berufung, Sohn zu sein oder mit Jesus eins zu sein, kann mir nicht genommen werden, weder freiwillig noch unfreiwillig. Und das ist mein Gebet, dass Gott in mir ein neues Herz schafft. Jesus wird mich ans Ziel bringen und darauf vertraue ich. Und das ist die Perspektive auf die Ewigkeit. Die nächste Perspektive von der Ewigkeit, die weit, weit weg ist, kommen wir jetzt mal wieder in den Alltag. Perspektive der Gegenwart. Die Ewigkeit und die Gegenwart hängen zusammen. Genauso wie das Reich Gottes oder das Himmelreich Gottes in der Bibel etwas Zukünftiges ist, das noch kommen wird, aber gleichzeitig schon etwas ist, das jetzt hier ist. Wir werden im Reich Gottes sein und wir sind im Reich Gottes. Und wenn man Bibelstellen liest, wo es um das Himmelsreich Gottes geht, oder das Reich Gottes, dann ist es sowohl hier und jetzt im Alltag, als auch in der Ewigkeit und in der Zukunft. Und als kleiner Tipp, mal die Bergpredigt lesen und auch vor allem die Seligpreisungen lesen unter dem Aspekt, dass das Himmelsreich Gottes jetzt ist und nicht noch etwas, das kommen wird. Dieses Himmelreich Gottes ist mit Auftrag, ist mit Aufgaben und Verantwortungen gekoppelt. Und deshalb brauchen wir eine Perspektive über die Gegenwart. Ich möchte auch einen kurzen Text aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Hier einfach mal die Kernpunkte. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden über das Seine, um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte ihm: Eines fehlt dir noch. Gehe und verkauf alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er es hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seinen Jünger an, der Reihe nach an, und sagte: Wie schwer ist es doch für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Der Text geht dann weiter, wo Petrus sagt: Ja, aber wir haben doch alles aufgegeben für dich. Und Jesus antwortet: Ja, ihr habt alles aufgegeben und ihr werdet es 100-fach zurückbekommen. Ist euch schon aufgefallen, dass je mehr wir besitzen, umso mehr Angst haben wir, es zu verlieren? Je mehr Geld man hat, umso mehr ist man besorgt darüber, dass seine Anlageoptionen funktionieren, dass das Geld sich vermehrt. Wenn man ein Haus hat, drehen sich Gedanken um das Haus. Wenn man ein Auto hat, ist man um das Auto besorgt. Je mehr man hat, umso mehr absorbiert einen seinen Besitz. Und dabei geht es nicht nur um Geld, das kann auch Hobbys sein, das können auch Begabungen sein, das können Freunde sein, Familien, Tiere, Macht, Ansehen. Geld ist einfach so die große Klammer. Was aber der Besitz mit uns macht, ist, er führt uns in die Abhängigkeit. Wir sind abhängig vom Besitz. Wir sind abhängig von der Sicherheit, die uns dieser Besitz gibt. Und je mehr wir von Dingen abhängig sind, umso weniger sind wir von Gott abhängig. Und Jesus sah diesen reichen Mann an. Und um die Abhängigkeit vom Reichtum zu brechen, hatte Jesus ein Gegenmittel und sagt: Geh hin, verkauf alles und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und du wirst von mir abhängig sein. Und darum geht es, um Abhängigkeiten. Bin ich von Dingen abhängig, von Geld, oder bin ich von Gott abhängig? Und das ist die Gegenwart in meinem Alltag. Wovon bin ich abhängig? Aber das Gleiche hat noch eine zweite Dimension. Nicht nur die Abhängigkeit, sondern auch den Segen verwandeln. Aus dem monetären Segen, den Gott diesem Mann geschenkt hat, einen himmlischen Segen machen. Aus dem, was jeder von uns bekommen hat von Gott, den Segen, den jeder von uns bekommen hat, Gott geben und sehen, was er daraus macht. Er macht einen Schatz im Himmel. Wenn wir ein Haus haben, dies Gott zur Verantwortung geben und schauen, was Gott daraus macht. Wenn wir ein Auto haben, kann daraus ein Segensvehikel werden. Wenn wir es teilen, weitergeben und uns das Auto nicht wichtig ist oder das Haus oder der Einfluss oder das Geld. Wenn ich Dinge nicht für meine Anliegen gebrauche, sondern für Gottes Anliegen, damit ich abhängig werde von Gott und nicht von den Dingen. Wenn ich etwas loslasse, dann kann Gott etwas Wunderbares daraus machen. Wenn ich es an mich reiße, macht Gott nichts daraus oder kann Gott nichts daraus machen. Gott will, dass wir in seiner Abhängigkeit leben. Und dann kommen wir zur nächsten Perspektive. Die Perspektive der Identität. Wenn wir in der Berufung leben wollen, müssen wir wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und da gibt es eine kleine Begebenheit. Johannes der Täufer, in 1. Johannes 1, 19 bis 23, da kommen Männer aus Jerusalem und fragen Johannes, wer er sei. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er: Ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn dann weiter, wer er sei, und er sei kein Prophet, niemand sonst. Aber wer sagt denn Johannes, dass er sei? Johannes antwortete: Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn. Als ich mal in der Wüste war, ich glaube, da hätte ich so laut schreien können, wie ich wollte, mich hätte niemand gehört. Wir sind eine Stimme in der Wüste. Und wenn da niemand zu uns kommt in die Wüste, dann hört niemand, was ich dort schreie. Johannes wusste ganz genau, wer er ist. Er sagt später, Jesus muss größer werden, ich muss abnehmen. Und jeder, der sich engagiert, jeder, der Termine wahrnimmt, der seine Gaben in die Gemeinde einbringt, muss sich bewusst sein, wer er ist. Ich bin nicht der Messias. Jeder, der voller Tatendrang etwas macht, muss sich bewusst sein, ich bin nicht der Messias. Es ist nicht meine Verantwortung, dass Gottes Werk getan wird. Das ist Jesus seine Verantwortung. Es ist nicht mein Auftrag oder ich habe nicht die Macht, dass Gottes Willen getan wird. Das ist Jesus seine Aufgabe. Ich bin nicht der Messias. Ich bin lediglich die Stimme, die in der Wüste ruft. Okay. Luther soll einmal vor dem Abend, bevor er ins Bett gegangen ist, folgendes Gebet gesprochen haben. Herr, wem gehört diese Welt? Dir oder mir? Gute Nacht. Es ist so befreiend zu wissen, dass ich nicht die Verantwortung habe, dass es nicht mein Ding ist, dass der Dienst Frucht bringt. Gott verherrlicht sich selbst, indem er Frucht bringt. Gott verherrlicht sich selbst, indem er uns beschenkt und wir dürfen lediglich empfangen. Wenn wir wissen, dass wir nicht der Messias sind, sondern nur die Stimme, die in der Wüste ruft und Gott ist, der handelt, dann werden wir befreit. Wir haben keine Last, die wir tragen müssen. Und das führt uns zur letzten Perspektive, die Perspektive der Freude. Und wir können die drei vorhergehenden Perspektiven nur dann richtig verstehen, wenn wir das Ganze mit der Freude betrachten. Freude ist die Klammer, die die Ewigkeit, die Gegenwart und die Identität zusammenhält. Denn in der Ewigkeit wartet Freude auf uns. In der Gegenwart, wenn wir loslassen und Abhängigkeiten loswerden und vor Gott abhängig werden und befreit werden, macht das Freude, bewirkt das Freude. Und wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wem wir dienen, macht das Freude. Im Westminster-Katechismus, der beginnt mit einer Frage: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Oder in unserem Fall, was ist die höchste Berufung des Menschen? Und die Antwort, die gegeben wird, ist: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Und John Piper macht eine kleine Variation daraus. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem wir uns an ihm freuen. Freude ist nicht nur einfach etwas, das mitkommt, sondern Freude ist der Motor für Lobpreis, für Anbetung, für Berufung, für alles ist Freude der Motor. Wir sind berufen, Gott zu verherrlichen, indem wir uns an ihm freuen, indem wir Freude daran haben, wer er ist, indem wir Freude daran haben, was er tut, indem wir Freude daran haben, dass wir befreit sind. Damit verherrlichen wir Gott. Ralph Winter, er ist der Gründer der amerikanischen Zentrum für Weltmission, hat ein Buch geschrieben, Say Yes to Missions. Und dort drin schreibt er einen Satz und sagt: Jesus zu folgen ist deine Entscheidung. Sei gewarnt. Aber vergiss die Freude nicht. In der die Perspektive der Gegenwart. Fügt das zusammen. Wer sich freuen kann an der Gegenwart Gottes, wer diese Perspektive hat, kann sagen, alles verdanke ich ausschließlich durch die Gnade Gottes. Gott ist es, in dem alles kommt. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Im Alltag haben wir die Gelegenheit, darauf hinzuarbeiten und dass wir sagen können, aus eigener Kraft sind wir zu dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir von uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Berufung zu leben bedeutet Freude. Freude, weil wir Gemeinschaft mit dem Sohn haben, weil das ein Geschenk ist, das uns niemand nehmen kann. Freude, weil wir eine Perspektive auf die Ewigkeit haben und dadurch die Welt an Einfluss verliert. Freude, weil wir in Freiheit leben können, uns nicht von der Welt beeinflussen lassen müssen. Freude in der Gegenwart, dass wir im Reich Gottes aktiv sein dürfen, ohne Verantwortung tragen zu müssen. Freude darüber, dass Gottes Gnade in uns gegenwärtig ist und aktiv ist und dass durch uns andere zu Gott finden und seine Gnade kennenlernen. Und Freude darüber, dass Gott Unmögliches tut. Berufung zu leben ist teuer und kostet alles. Aber vergiss die Freude nicht. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Vater, ich danke, dass deine Freude das ist, wo es antreibt und zu dem wir berufen sind, dass wir deine Freude eintreten dürfen in die Ewigkeit und dass wir so einen Blick auf das dürfen richten und von der Welt abwenden und wissen, wer wir sind und wer du bist. Vielen Dank.